Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Immerhin 16 Sterne-Restaurants zählt die Freie und Hansestadt Hamburg aktuell. Ob man deshalb, wie im hamburgischen Korrespondenten vom 15. August 1925 zu lesen, in keiner Stadt so gut essen könne als in Hamburg, sei einmal dahingestellt. Dass die Stadt in früheren Zeiten eben diesen Ruf zumindest im deutschen Vergleich genoss, hatte gewiss mit der privilegierten Hafenlage zu tun, die sie nicht nur verlässlich mit frischem Fisch und Meeresfrüchten versorgte, sondern auch über Lebensmittel aus anderen Weltgegenden relativ stabil verfügen ließ. Wie bei vielen gastronomischen Artikeln der Zeit überrascht auch hier, wie fremd uns viele Gerichte und Gebräuche aus dem zeitlichen Abstand von wenigen Generationen sind. Und interessanterweise hören wir genau von dieser Beobachtung auch schon aus dem Mund von Frank Riede.
Die gute Hamburger Küche. Von Leberwurst, Aalsuppe und anderen schönen Dingen. Bekanntlich sind die guten Hamburger stets sehr materiell gewesen in Bezug auf Essen und Trinken. Es galt das Wort, ein bisschen viel und ein bisschen gut. Besonders in den Festtagen musste gut gelebt werden und der Festbraten spielte eine große Rolle. Deswegen liebte man auch die lieben Ochsen, die einige Tage vor Pfingsten mit einem Kranz um die Hörner durch die Straßen geführt wurden. Woher auch wohl die Redensart herrührt, die vielfach Anwendung fand, wenn jemand sich übermäßig herausgeputzt hatte, der ist aufgetakelt wie ein Pfingstochse. Am Karfreitag war das Schlachthaus mit Blumen und Laubgewinde geschmückt und alt und jung zog dorthin, um das für das Osterfest bestimmte geschlachtete Vieh sich anzusehen. Daran schloss sich die Waldpromenade. Zu Wagen und zu Fuß flutete eine große Menschenmenge in eleganter Aufmachung auf den Wellen zwischen Millerntor und Klostertor einher. Eine Lieblingsspeise der Hamburger war von jeher die Leberwurst, was auch schon in dem Lied zum Ausdruck kommt. Hest Leberwurst, hest Leberwurst, hest Leberwurst nicht sehen. Old Kölisch in Barkergang mag jedem so scheun. Mancher Schlachter in Hamburg hat sein Glück der Zubereitung einer guten Leberwurst zu verdanken gehabt, hat man doch in früheren Jahren ebenso wie in Königsberg Leberwürste von hunderten Fuß Länge auf Stangen und unter Vorantritt einer Musikbande durch die Straßen getragen. Wenn der Hamburger seinen Freunden etwas ganz Besonderes vorsetzen konnte, so war er hocherfreut, wobei es unter Umständen auch auf einen Reinfall hinauslaufen konnte, wie folgender Fall zeigt. Meinem Schwiegervater war von einem norwegischen Freunde ein großer Bärenschinken verehrt worden, der nun nach allen Regeln der Kunst bearbeitet, unter anderem musste er einige Tage in Burgunder schwimmen, als ein ganz besonderes Gericht den Freunden des Hauses munden sollte. Am Morgen des Festessens sprach ich bei meiner Schwiegermutter vor und vernahm von ihr, dass sie etwas misstrauisch gegen den Bärenschinken sei, weshalb ich ihr riet, ohne Wissen Vaters, eine gute Kalbskeule in Reserve zu halten. Eine frohe Gesellschaft hatte sich eingefunden, ein jeder spannte auf das Bärenessen, und als der riesige Schinken mit Grün geschmückt aufgetragen wurde, wurde er von einem alten Freunde, der gern den Pegasus ritt, mit schönen Worten begrüßt, worauf mein Schwiegervater gebührend antwortete, und dann setzte er das große Messer an, um den Schinken zu zerlegen. Aber so sehr er auch darauf lossäbelte, er brachte nur winzige Stücke hervor und schließlich ließ er mit einem Seufzer Messer und Gabel fallen. Es stand fest, der Schinken war ungenießbar. Einen hilfesuchenden Blick der Besagte, was nun, richtete Vater auf Mutter, doch die lächelte ihn an, drückte zweimal auf die Klingel und da erschien als Retter in der Not eine große Kalbskeule. War uns der Bärenschinken auch als Genuss verloren gegangen, so wirkte er doch sehr erheiternd auf die Gesellschaft ein, so dass wir einen sehr frohen Abend verlebten. Nur eines schmerzte uns, das war der gute Burgunder, der diesem Bärenschinken geopfert war. Eigenartig ist es, wie so rasch einige Lebensmittel, die früher zu den gewöhnlichsten Speisen gehörten, fast ganz verschwunden sind bzw. nur noch als Delikatesse vorkommen. Hierzu gehört mit in erster Reihe das Störfleisch. In früheren Jahren wurden so viele Störe in der Elbe gefangen, dass das Fleisch für ein geringes verkauft wurde. Infolgedessen wurden die Dienstboten derart mit Störfleisch gefüttert, dass sie sich auflehnten und der Senat ein Gebot erließ, dass den Dienstboten nicht mehr als zweimal in der Woche Störfleisch gegeben werden durfte. Als ich zuerst nach Hamburg kam, kaufte ich mir abends, wenn ich nach Hause ging, auf dem Großneumarkt ein Stück geräuchertes Störfleisch für 2 Schilling, das als Aufschnitt vollkommen ausreichte, meinen Hunger zu stillen. Butter und Brot hielt ich mir selbst, den Tee lieferte die Wirtin und das Abendbrot war fertig. Damals konnte man im wahren Sinne des Wortes noch billig und gut leben. Kinos und Nachtcafés gab es noch nicht, die jetzt die jungen Leute in der Stadt festhalten. Ja, es gehörte zu den größten Ausnahmen, dass wir in den Vororten wohnenden jungen Leute, es sei denn im Theater oder Konzert, einen Abend in der Stadt zubrachten. Nach 11 Uhr herrschte absolute Ruhe und Stille in den Straßen der Stadt. Als ein speziell Hamburger Essen ist die echte Hamburger Aalsuppe anzusehen. Denn wenn auch anderswo Aalsuppe gekocht wurde, so kam solche doch nicht der Hamburger gleich, die bis in das Ausland einen guten Ruf hatte und jeder Fremde, der Hamburg besuchte und lokullische Genüsse liebte, ließ sich das Gericht bestimmt munden. Ja, es gab Zeiten, wo man auf Aalsuppe einlud und bei solchem Essen war es sogar erlaubt, einen Knopf nach dem anderen in der Weste aufzumachen. War die Aalsuppe ein Sommeressen, so war die dicke Schwarzsauer ein Winteressen und daran schloss sich der geräucherte Schweinskopf mit Grünkohl und Backobst an. Bei beiden Essen wurde als Nachtisch ein Pudding gegeben, der mit Rum serviert und abgebrannt wurde. Zur Fastnacht wurde in allen Wirtschaften an die regelmäßigen Gäste Schweinskopf und Grünkohl gratis verabreicht. Hamburger Beefsteak, Roastbeef, Kalbskeule und Stubenküken waren schon in alten Zeiten berühmt, wie überhaupt Hamburg stets den Ruf genoss, dass man in keiner Stadt so gut essen könne als in Hamburg. Dieser gute Ruf der Hamburger Küche ist von großem Nutzen für die Hamburger transatlantischen Dampferlinien gewesen und das mit vollem Recht, denn bei langen Seereisen spielt die Beköstigung eine große Rolle. Jetzt fährt man mit Luxusschiffen. Als ich aber zum ersten Mal nach Brasilien fuhr, bestand die ganze Hamburg-südamerikanische Flotte aus 3 im Verhältnis zu den jetzigen Riesenfahrzeugen sehr kleinen Dampfschiffen. Die Brasil, die Bahia und die Rio, die in der Hauptsache auf Frachten eingerichtet waren. Aber wie gemütlich war das Leben an Bord dieser Schiffe. Man bildete eine Familie und die Speisekarte wurde gemeinschaftlich mit dem Kapitän festgesetzt. Bei solcher Gelegenheit sagte ich einmal zum Kapitän, wir sind ja alle gesund und wohl und können auch gern einmal ein recht kräftiges Essen vertragen. Lachend entgegnete er, gewiss, morgen soll Ihr Wunsch erfüllt werden. Und was gab es am nächsten Tage bei einer Temperatur von 28 Grad Romur im Schatten? Erbsensuppe mit durchwachsenem Speck, dicke Schwarzsauer mit Schnuten und Poten, Schweinebraten mit Erbsenpüree, Sauerkraut und Kastanien, Plumpudding. Wir männlichen Passagiere hielten uns tapfer, wenn auch der Schweiß in Strömen floss. Als aber der Plumpudding auch noch aufgetragen wurde, stieß ich einen Stoßseufzer aus und sagte zum Kapitän, »Herr, halt auf mit deinem Segen!« Der Name Pforte war weit über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Es verband sich damit der Inbegriff eines feinen Mahles und der Name Johann Köln war identisch mit Hummer, Austern und Kaviar. Auch die Restauration des Hotel Moser genoss einen sehr guten Ruf und war jahrzehntelang als Frühstückslokal von den besseren Börsenbesuchern stark frequentiert und viele Künstler, Industrielle und Überseher kehrten gern bei dem liebenswürdigen Wirt ein, der so trefflich für ihr Wohl sorgte. Als Frühstückslokal war auch das ungemein gemütliche Lokal zur Himmelsleiter sehr bekannt und beliebt. Man hat in Hamburg über den Hang zum Wohlleben aber nicht die geistigen Genüsse vernachlässigt. Standen doch zu meiner Zeit das Stadttheater und das Thalia-Theater in voller Blüte und auch das Karl-Schulze-Theater mauserte sich aus dem plattdeutschen Volkstheater zu einer reizenden Operettenbühne aus. Das Stadttheater verfügt über Kräfte wie Barney, Friedmann, Wachtel, Gögel, Birrenkofen, Frau Rosa Sucher, Klaski, Boge, Fräulein Telesia und so weiter. Hervorragende Kräfte des Thalia-Theaters waren die Herren Thomas, Mahr, Mittel, Bozenhardt, die Damen Elmenreich und Horn. Letztere, die jahrzehntelang die Backfischrollen spielte, war der Liebling der Damen und allseitige Teilnahme erregte ihr trauriges Ende.
Wir präsentieren das aktuell beste Hamburger Rezept. Man nehme gut gealterte Tageszeitungen, transkribiere sie vorsichtig, banne sie akustisch zu einem Digitalsalat und fertig ist unser Podcast. Frisch serviert mit Bucerius und politischer Bildung. Wohl bekommt's und bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.